Diese Folge wird unterstützt von der Diversity Academy.
Kommt zu unserer vierten und letzten Folge von 4 Wochen 4 Allies. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar den Co-Autor von Wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum es persönliche Betroffenheit braucht, damit Cis-Männer wirklich zu Allies werden und was Unternehmen tun können, um Männern für Feminismus zu gewinnen. Freut euch auf ehrliche Einblicke, unbequeme Fragen, jede Menge Inspiration und die schnellste Runde Liederraten aller Zeiten.
Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
So, für unsere vierte und letzte Folge von 4 Wochen 4 Allies haben wir heute einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Er ist Autor, Speaker und Berater. Und von seinem neuesten Buch haben wahrscheinlich auch die meisten unserer HörerInnen schon gehört. Wenn nicht, dann an der Stelle direkt schon mal eine Empfehlung, das unbedingt zu lesen oder unbedingt reinzuhören. Er spricht in seinem Buch gemeinsam mit seinem Co-Autor darüber, was es braucht, damit Cis-Männer Allies werden und welche verschiedenen Arten von Männern es in Bezug auf Feminismus gibt. Die meisten haben sicher wahrscheinlich nun schon erraten, um wen es sich handelt. Wenn nicht, dann stelle ich dich jetzt einmal ganz kurz vor. Und zwar haben wir heute praktisch und die Krönung unserer vierwöchigen Reihe bei uns. Und zwar ist das Vincent Emanuel Herr bei uns zu Gast als Co-Autor von Wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist, Vincent.
Wir freuen uns so.
Ja, ich freue mich auch. Veri und Mimi, danke für die Einladung in euren tollen Podcast und zu diesem tollen Thema. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, cool. Ich habe dich ja ein bisschen vorgestellt. Ich habe mir deinen Lebenslauf vorher angeguckt und versucht zusammenzustauchen, wer du bist. Aber du hast ja schon auch sehr viel Erfahrung. Deswegen würde mich interessieren, ob es noch irgendwas anderes gibt, was ich nicht erwähnt habe in der Kurzvorstellung, was du gerne noch erwähnen möchtest.
Also ich glaube, die Kurzvorstellung das geht alles in die richtige Richtung. Ich bin auch Vater von 3 Kindern, eine Tochter, Zwillings, Jungs. Und heute ist eigentlich mein erster Tag aus der Elternzeit raus. Ich war jetzt ein Jahr in letzter Zeit, habe nebenbei ein bisschen was gemacht. Aber jetzt sind alle 3 Kinder in der Kita. Es ist ungewöhnlich, ist merkwürdig gleichzeitig, irgendwie auch ein schöner Moment und ein bisschen. Ja, ich glaube, als Eltern hat man diese Dualität von Gefühlen. Man freut sich, wenn die Kinder in Betreuung sind und gleichzeitig vermisst man sie. Und genau, also meine Elternschaft mit den 3 Kids spielt für mich auch eine große Rolle. Ich lerne viel von denen und ist auch für meine Arbeit wichtig. Von daher das gerne noch. Das vielleicht gehört zum Paket dazu.
Ja. Hast du irgendwelche Fragen, Veri?
Ja, ich wollte fragen.
Ja, steck ein.
Erstens ist mir das natürlich aufgefallen, dass du Vater bist, weil ich es ziemlich cool fand, wie du auf der Bühne mit deinem Kind warst. Ich weiß nicht, welches von den 3 Kindern es war, aber es war ein erfrischendes Bild. Ich sehe nicht mal Frauen viel auf der Bühne mit ihren Kindern und dann halt einen Cis-Mann zu sehen mit einem Kind war eine stabile Botschaft. Also das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Meine Frage ist, wie kam es, dass du zugesagt hast? Weil wir haben wirklich nicht damit gerechnet und ich will nicht die Lage übertreiben, aber irgendwie auch schon, weil dein Buch, das geht gerade durch unsere Community. Also wirklich, ich habe selten so oft ein zitiertes Buch gesehen wie dein Buch und das von Martin. Also ihr habt das jetzt zusammen geschrieben. Und da ist meine Frage, also wie kommt es, dass du zugesagt hast? Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich muss richtig verhandeln und nochmal zeigen, wer wir sind und ähnliches.
Ich muss irgendwie nochmals auch fragen. Wir haben einen feministischen Circle bei uns auf Arbeit und da habe ich auch über das Buch geredet und dass du eingeladen bist und dass ich dich eingeladen habe und dass es ein Longshot ist und alle, die ich da das erzählt habe, wussten, wer du bist oder wussten, wer dein Buch ist zumindest. Den Namen, glaube ich, kennen meisten Leute nicht so, aber das Buch kennen eigentlich fast alle, die sich für Feministis interessieren. Das heißt, ja, kann ich auch nochmal. Ohne jetzt schmeicheln zu wollen, das war wirklich für uns überraschend.
Also erstmal, genau, danke. Also ich glaube, manchmal ist so, Leute schreiben ein Buch und dann denkt man, das ist alles ganz professionell und so. Und bei vielen ist es auch so. Ich glaube, Martin und ich, wir arbeiten zu diesen Themen seit vielen Jahren. Wir waren in vielen Unternehmen, in vielen Firmen, haben mit diesen Männern gesprochen, auch mit vielen Frauen. Und gleichzeitig ist es ein Thema, wo wir auch einfach irgendwie uns vortasten, einfach mal schauen, was als nächstes kommt. Das Buch hat sich schön entwickelt, aber ich glaube, von außen sieht das dann aus wie einfach so ein gestreamlinedes Paket und gleichzeitig, das war das auch für uns ein Weg. Wir hatten eine Idee, mussten damit rumarbeiten, haben dann mit dem Verlag gesprochen, mit unserer Lektorin. Am Anfang hat der Verlag erstmal war ein bisschen skeptisch und dann haben wir das nochmal verändert oder verbessert auch, was den Titel angeht, die Struktur. Also es war ein langer Prozess. Und ich glaube, wir lernen nach wie vor auch aus dem Buch und ich spreche einfach unglaublich gerne dazu und ich lerne auch jedes Mal in diesen Gesprächen, weil eine der Botschaften in dem Buch ist ja, dass wir Männer auch gerade Frauen zuhören müssen, wenn wir das Thema wirklich verstehen wollen. Und nur weil Martin und ich uns seit mehreren Jahren damit beschäftigen, heißt das nicht, dass wir alles verstehen. Ich glaube, im Gegenteil, je mehr man sich beschäftigt, als gerade auch als Cis-Mann mit diesen Themen, desto mehr merke ich, wie viel ich nicht verstehe und wie viel ich nach wie vor übersehe und doofe Sachen sage, Sachen übersehe, insbesondere strukturelle Barrieren nicht richtig nachvollziehen kann als Mann. Von daher spreche ich gerne in Podcasts, auch gerade von Frauen geleiteten Podcasts, weil ich glaube, ich kriege viele Fragen, ich versuche die so gut es geht zu beantworten und gleichzeitig gerade durch die Fragen, durch eure Perspektiven werde ich sicherlich heute auch was lernen. Von daher bedanke ich mich bei euch für die schöne Einladung und bin auch gespannt, was ich heute hier mitnehmen kann.
Cool.
Ja. Ich würde jetzt eine Frage stellen, die mir am meisten gefallen wird, wenn sie das ist.
Ich weiß ja gar nicht, ob das die richtige ist. Aber ich habe eine Theorie aufgestellt in den letzten Monaten. Ja. Und die hat sich immer weiter verstärkt, nachdem wir die ersten drei Gäste hatten. Also es waren ja alles drei Cis-Männer. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, was macht manche Männer zu Allies und anderen nicht? Also es ist auch so ein bisschen was, ihr habt ja auch die verschiedenen Typen von Männern in eurem Buch euch angeschaut und wie die reagieren. Aber ich habe mich noch gefragt, wie werden sie zu diesen Typen von Männern? Also was in deren Biografie macht sie zu dem Typen von Mann, wie sie sind? Und ich meine jetzt Männer wie dich zum Beispiel oder Dan, Leute, die wir eingeladen haben, die ein grundsätzliches Interesse haben und Bereitschaft zuzuhören und ihr eigenes Ego hinten anzustellen. Also wie kommt man dazu, das zu machen? Und meine Theorie, und das wäre deine Meinung, würde mich interessieren, ist, dass es irgendeine Art von Betroffenheit ist. Also bei einigen war es Betroffenheit, also bei Dan war es zum Beispiel, dass er mitbekommen hat, dass Leute, die ärmer sind und aus einem Migrationshintergrund kommen, nicht in bestimmte Clubs kommen. Das war das erste Mal, dass er in seinen Privilegien gedacht hat, hä, wieso kommt der nicht da rein? Andere haben Kinder bekommen, andere wiederum haben irgendeine eigene Behinderung, die dann aufgekommen ist oder irgendwas. Irgendwas ist immer passiert, dass nicht nur bei Cis-Männern, sondern auch bei weißen Feministinnen, die sich dann intersektionaler orientieren, ist es dann meistens, dann kam zum Feminismus noch Kinder oder zum Feminismus noch Neurodivergenz und dadurch wird es intersektionaler. Also meine These ist, dass es irgendeine Art von Betroffenheit braucht, um einen Zugang zu finden zu Feminismus. Und meine Frage ist, was du denkst, ob das so ist und wenn ja, was bei dir der Zugang war?
Ich würde sagen, du liegst da genau richtig. Ich glaube, Allyship, Engagement, gerade auch für Probleme, die einen nicht direkt selber betreffen, braucht immer eine Art Schmerzpunkt, eine persönliche Betroffenheit. Wir nennen das im Buch ja, glaube ich, auch die persönliche Verbindung zum Problem. Das wird über die meisten Männer, die sich engagieren, stellen das über Frauen in ihrem Leben her. Das sind oft Verwandte, das sind oft die Ehefrau, die Mutter, die Tochter, die Schwester. Es kann aber auch die Kollegin am Arbeitsplatz sein. Aber in jedem Fall müssen Männer eigentlich durch die Augen oder durch die Erfahrung von Frauen lernen, wie häufig, wie gravierend, wie oft extrem Sexismus für Frauen im Alltag ist. Das hat bei mir früh angefangen. Meine Betroffenheit hat mit meiner Mutter angefangen, eine Universitätsprofessorin, die früh mitbekommen hat, wie viel Männerkollegen, andere, also männliche Professoren, ihr versucht haben, das Leben schwer zu machen, Steine in den Weg gelegt haben, teilweise wirklich auch Beförderung verhindert oder zumindest verzögert haben. Also einfach ein wirklichen Torpedieren auch einer Karriere oder der Versuch davon. Das hat meine Mutter mir erzählt, hat sie uns erzählt, meiner Familie. Und aber auch erzählt, ich kannte auch viel ihrer Kolleginnen, die Ähnliches berichtet haben. Also da war auch einfach schnell klar, Frauen, die Karriere machen wollen in der Wissenschaft, das ist nicht immer so einfach, wie das für Männer wäre. Das ist also mein persönlicher Betroffenheitspunkt. Das ging schon als Kind los. Das heißt nicht, dass ich alles verstanden habe. Das heißt nicht, dass ich nicht selber blöde Sprüche gemacht habe. Aber ich wusste irgendwie als Kind, habe ich schon diesen ersten Einblick gehabt, okay, wenn Frauen insbesondere Karriere machen wollen, kriegen sie viel Sexistisches um die Ohren gehauen. Und das hat sich leider bestätigt in Gesprächen mit anderen Frauen, mit denen ich später gesprochen habe, als ich dann älter wurde. Und später natürlich auch mit meiner Frau, was die mir erzählt hat, Freundinnen, meine Schwester, was die mir berichtet hat. Von daher, ja, diese persönliche Betroffenheit ist unglaublich wichtig. Wir haben auch in unseren Gesprächen mit Männern keine Methode gefunden, die so zuverlässig Männer für das Thema aufblühen lässt oder sie dafür sozusagen an Bord holt, wie diese persönliche Betroffenheit. Es reicht also nicht einfach nur Zahlen und Statistiken und irgendwelche großen also irgendwelche Buzzwörter zu benutzen, sondern das Thema muss persönlich werden.
Das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass eigentlich ja jeder persönlich betroffen ist. Also in der Theorie ist ja jeder Mann persönlich betroffen, weil jeder Mann hat irgendeine Frau, die ihm nahesteht im Umkreis. Also sei es die Mutter, Schwester, Freundin, Kollegin und so weiter. Irgendwer ist ja, also es gibt, glaube ich, kaum Männer, die gar keine Frauen in ihrem Umkreis haben, die ihnen wichtig sind. Aber trotzdem hilft bei manchen Männern, kommt es dann trotzdem, diese persönliche Betroffenheit stark genug, dass da was passiert und bei anderen nicht. Und ich versuche immer noch herauszufinden, was ist der Knackpunkt, warum das bei manchen funktioniert und bei anderen nicht. Also du hast jetzt von deiner Mutter geredet. Ich würde jetzt mal theoretisch sagen, dass deine Mutter dir sehr nahe steht, aber es gibt bestimmt noch andere. Also ich möchte jetzt mal, jetzt bin ich unverschämt, ein Beispiel nennen, wo das wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Das ist zum Beispiel Philipp Amthor. Ich kenne Philipp Amthor persönlich, weil Philipp Amthor und ich haben zusammen Jura studiert. Philipp Amthor kommt
was?
Auch aus einer...
Was? Das glaubst du jetzt?
Ja.
Wir kennen also uns Philipp so lange und jetzt weiß ich das nicht.
Philipp Amthor ist als Sohn einer alleinerziehenden Mutter auch aufgewachsen, hat darüber auch immer sehr viel erzählt, also auch in, und also erzählt er immer noch in seinen Reden, aber auch im Studium auf Veranstaltungen, dass er halt das kennt, wie das ist, wenn eine Mutter alleinerziehend ist und struggelt und so weiter. Da hat diese persönliche Betroffenheit aber offensichtlich nicht dazu geführt, dass irgendwie ein sinnvolles Umdenken stattgefunden hat, sondern kam dieses, wenn meine Mutter das geschafft hat, dann können das alle schaffen, Mentalität auf. Das ist also nicht immer persönliche Betroffenheit, die funktioniert. Und habt ihr vielleicht eine Theorie dazu, wann ja und wann schlägt es leider ins Gegenteil um, wo du denkst, okay, ja toll, weil einer es geschafft hat, schafft es nicht jeder so, ne?
Ja, das, also ich weiß nicht, was Vincent dazu sagen wird, aber ich kann dir bei mir selbst sagen, dass ich auch dieses Othering, also das, was er halt sagt, so, ne, also wenn ich, meine Mutter es schafft, ich das geschafft, das schaffen es auch andere, habe ich auch viel gemacht, ne, im Migrationskontext, dass ich halt immer gesagt habe, oder auch im Klassismus, wenn ich es geschafft habe, dann müssen es andere schaffen und warum machen die das falsch und warum driften die ab in die, also Versenkung und ähnliches. Also ich glaube, das ist auch eine Art von Eigenempowerment, die er für sich gefunden hat, die er da so sagt. Aber ich weiß nicht, was Vincent dazu denkt.
Ich finde die Frage super spannend. Ich kann sie nicht abschließend beantworten. Was ich aber sagen kann, was bei meiner Geschichte, glaube ich, hinzukommt, was vielleicht bei Philipp Amthor gefehlt hat oder bei anderen, ich kenne die nicht, ich weiß es nicht. Also bei mir hat halt auch mein Vater eine Rolle gespielt, ne? Nämlich als sehr moderner Mann, als Mann, der viel Zeit mit mir und den Kindern verbracht hat, der auch mit mir und meiner Schwester über feministische Sachen geredet hat, der darauf hingewiesen hat, wenn wir irgendwie eine Talkshow geguckt haben und da saßen nur Männer auf der Bühne, da hat er gesagt, das ist ja merkwürdig, dass da nur Männer sitzen. Also ich hatte halt nicht nur eine Mutter, die irgendwie Karriere gemacht hat und da Schwierigkeiten mit anderen Männern hatte, sondern eben auch einen Vater, der mir vorgelebt hat, dass eine Männlichkeit auch geht, ohne Frauen abzuwerten. Oder sehr unterstützend für Frauen zu sein. Von daher, ich glaube, die
Beziehung ist bei deinem Vater, weil der ist ja noch älter als noch eine andere Generation. Sorry, dass ich unterbreche, aber der ist ja noch mal älter.
Ja.
Woher kam das bei dem, weißt du das?
Ich weiß nicht, ob der jetzt ein konkreter Auslöser war. Ich würde einfach sagen, sehr sensibel, sehr empathischer Mann, der da einfach wirklich eine große Offenheit für hatte und großes Interesse an diesem Thema. Ich kann es nicht genau sagen, wo das jetzt herkommt. Aber das sehen wir halt schon bei Männern, dass es nicht nur wichtig ist, mit Frauen zu sprechen, sondern auch mit anderen Männern und insbesondere Männer auch als Vorbilder zu haben, was moderne Männlichkeit oder Maskulinität angeht. Weil das sehen wir häufig bei Kerlen, dass die irgendwie das Gefühl haben, 21. Jahrhundert und Männlichkeit, da ist auch eine Verwirrung. So, was bedeutet das? Ich soll Geld verdienen, gleichzeitig soll ich Elternzeit nehmen, ich muss einfühlsam sein und stark sein und irgendwie in den sozialen Medien wird das eine propagiert, auf der Straße das andere. Also da ist auch eine große Verwirrung oder Unsicherheit unter Männern. Was bedeutet Männlichkeit? Und oft fehlen Vorbilder, das sehen wir ganz häufig. Und ich hatte irgendwie mit meinem Vater so ein Vorbild, würde ich sagen, einige andere Männer auch. Aber wenn man mit Männern spricht, die sich engagieren, können die oft auch auf andere Kerle verweisen, die sie für das Thema sensibilisiert haben. Das heißt, Gespräche mit Frauen sind, da kommt man nicht drum herum als Mann. Und gleichzeitig kann es wirklich auch noch helfen, da wirklich diese männlichen Vorbilder oder Männer zu haben, mit denen man zu diesen Themen sehr ehrlich sprechen kann.
Das machst du ja auch mit deinem Co-Autor und Business-Partner, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ne? Ihr habt ja auch ein Beratungsunternehmen sozusagen, ihr macht ja genau das. Habt ihr auch im Buch am Anfang beschrieben, die Workshops, wie ihr die gemacht habt, wie ihr die durchgeführt habt, was passiert, wenn die letzte Frau den Raum verlassen hat. Und das macht ihr jetzt schon sehr viele Jahre. Und erst war meine Theorie, dass, also ihr macht das ja schon seit 12 Jahren, aber seit 5 Jahren etwa bist du erst Vater. Wie kamt ihr darauf zu sagen, wir machen das jetzt, also wir setzen uns dafür jetzt so aktiv ein? Weil es ist ja eine Sache, so in seinem Alltag Feminismus zu leben, wie du es auch im Buch beschreibst, Witze zu unterbrechen, die sexistisch sind, und ne, Frauen Gehör zu verschaffen, Platz machen. Das ist ja kleine Mikroaktionen, die man machen kann, aber das ist ja doch schon sein Lebenswerk, dem zu widmen, nochmal was anderes. Wie kam das bei dir dazu oder euch beiden dazu, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt gehen wir da full force und machen Beratung komplett in dem Bereich?
Und vielleicht auch vor dem Kontext, dass es so vor 12 Jahren schon angefangen hat, weil ich finde, also mich hat es erst erwischt, ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt, keine Ahnung, aber mich, also hat es erst mit so 2016, 17 gecatcht, das Thema.
Ja.
Immer mehr und mehr.
Also ich war schon immer Feministin, als ich mich so eingesetzt habe, war auch bei mir später tatsächlich.
Also ich, das ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz lineare Geschichte, sondern ich glaube für uns einfach eine Entwicklung. Das Thema hat mich irgendwie vom Haus aus interessiert und genau meiner Familie irgendwie viel feministisch auch diskutiert. Ich fand es immer spannend. Ich fand auch das Wort Feminismus oder Feminist nie problematisch. Ich habe erst später gelernt, dass andere Leute das sehr negativ belegen, insbesondere Männer. Ich dachte, das ist halt, das ist ein Wort und auch Männer können Feministen sein. Das ist jetzt kein großes Ding. Also so bin ich mehr oder weniger aufgewachsen. Und ich hatte viel mit Martin drüber gesprochen, der ist ganz anders aufgewachsen, das könnt ihr euch auch erzählen, auf dem Land, bayerisch, sehr konservativ, sehr ländliches Umfeld, hat mit dem Thema gar nichts am Hut. Wir haben uns im Studium kennengelernt und dann auch über gesellschaftliche Themen gesprochen, aber auch über Geschlechtergerechtigkeit. Und das hat uns euch beide echt interessiert. Eigentlich hat das wirklich angefangen, dieses tiefere Interesse mit einem Gastbeitrag bei Zeit Online, das war 2016, wie können Männer Feministen werden? Da sind wir auch eher so reingestolpert, weil wir hatten mit denen ein paar andere Artikel davor mal gemacht zu anderen Themen und irgendwie fanden wir das Thema spannend, kannten uns noch nicht wirklich aus, haben mit ein paar Frauen in unserem Leben geredet, was wären eure Tipps, wie könnten Männer echt gute Feministen werden? Haben einen Artikel zugeschrieben, der hatte eine große Resonanz ausgelöst, uns unter anderem dann auch in Kontakt mit UN Women Deutschland gebracht. Diese Zusammenarbeit oder diese Kooperation mit dem Team von UN Women Deutschland war sehr wichtig in den letzten Jahren für uns. Da ist dann irgendwann auch He4She Deutschland draus entstanden. Aber es war eher so Schritt für Schritt. Und ich glaube, das Interessante war, das Thema hat mich interessiert, hat irgendwann auch Martin interessiert. Und gleichzeitig haben wir halt auch gemerkt, die Resonanz war sehr groß. Also das Interesse daran war sehr groß. Also irgendwie, wie können Männer Feministen sein? Da gab es positive Resonanz drauf, aber auch sehr kritische, oft dann von Männern eben. Und das fanden wir halt irgendwie interessant auch. Also hätten wir auch nicht so mit gerechnet vielleicht. Und das hat sich eigentlich für uns einfach so entwickelt als Thema. Je mehr man dazu lernt, spricht, Gespräche führt, auf Veranstaltungen geht, desto tiefer steigt man ein und merkt dann gleichzeitig auch, boah, da ist so viel noch zu tun und zu lernen, gerade als Mann. Und irgendwann kann man nicht mehr weggucken. Also ich habe halt genug Gespräche mit Frauen ab irgendeinem Punkt geführt, wo mir plötzlich Muster aufgefallen sind. Und da kann ich ja nicht einfach mehr so tun, als würde ich das nicht sehen. Ja, also das ist so der Weg. Der war nicht so vorgeplant, der hat sich eher so entwickelt.
Ich finde es super spannend, weil ich habe das Buch ja gehört, also ich habe es gehört, ich lese nicht so viel, weil ich einfach keine Zeit habe mit Kindern, aber ich höre sehr gerne Hörbücher. Und übrigens, die Hörbücherstimme, ich weiß nicht, ob ihr die selbst ausgesucht habt, aber die ist sehr toll. Sehr angenehme Hörbuchstimme. Ich weiß nicht, ob du dein eigenes Hörbuch mal gehört hast, aber sehr angenehme Hörbuchstimme.
Kennst du den Hörbuch? Wir hatten nur per Mail einen netten Austausch mit dem und für ihn war das irgendwie auch ein ganz wichtiger Prozess und hat ihm riesig Spaß gemacht. Ich habe ihn aber persönlich nie getroffen.
Total tolle Stimme. Fand ich super, konnte ich super folgen.
Hast du die Stimme vorher oder hast du so einfach vertraut?
Das haben wir gar nicht ausgesucht, das war der Verlag.
Ausgesucht. Das ist, glaube ich, auch eine bekanntere Stimme. Also fand ich sehr angenehm, so randert. Also ich habe vergessen, wie er heißt, aber kann ich nochmal raussuchen, dann in die Shownotes auch verlinken. Fand ich sehr angenehm. Wo ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich das super interessant fand, wie ihr so beschreibt, was passiert, wenn die Frau, also wie diese Stimmung, die dann aufkommt, wenn die Frauen raus sind und ihr diese Räume schafft und diese Workshops macht und was für Art von Männertypen das dann da sind. Ich fand es sehr interessant zu hören, weil ich immer an irgendeinen Mann in echt gedacht habe. Also direkt kam mir eigentlich für jeden Typus. Manchmal war es eher so ein Mischtypus, wo ich meinte, okay, es ist eine Statistiker und, ne, aber es gab selten einer, der nur in eine Schublade passt. Aber das fand ich super spannend, weil ich mir richtig gut dann vorstellen konnte, also ich habe richtig im Kopf gehabt, was für Menschen das sind, also wer in meinem Umkreis was ist und hatte dadurch auch besser, jetzt habe ich besser ein Gefühl dafür, was ich zu denen denn auch sagen kann, weil ich halt auch sehr schnell sehr frustriert werde in letzter Zeit, dass ich immer den Erklärbär spielen muss und dass ich immer aufklären muss und so. Und ich hatte von einer längeren Zeit mal einen Post gemacht zum Brückenbauen. Würde mich ein Thema auch interessieren. Und zwar habe ich geschrieben, dass mir das jetzt mittlerweile nervt, dass ich dauernd Brücken bauen muss. Weil ich immer mir auch viel vorgeworfen wird, weil ich sehr vokal bin, sehr laut und auch sehr fordernd, dass ich Männer verschrecken würde mit meiner Art. Und dann würden die erst recht nicht zum Feminismus kommen wollen. Und ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe halt geschrieben, ich habe keinen Bock mehr, Brücken zu bauen. Also wenn jemand zu mir, also der Frust ist nicht so breit, du kannst da auch rüberspringen oder du kannst deine eigene Brücke bauen und ich stehe dann am anderen Ufer oder du kannst mir zurufen oder so. Also warum muss ich wieder die Brückenbauerin sein? Es geht mir auf den Keks, dass ich diejenige bin, die in der Bringschuld ist. Gleichzeitig bin ich natürlich diejenige, die mehr davon profitiert als ein Cis-Mann. Also jedenfalls größtenteils mehr. Männer profitieren auch von Feminismus, aber ich mehr. Aber zu diesem Thema Brückenbauen, magst du da vielleicht nochmal was sagen, wie du dazu stehst? Was du darüber denkst.
Ja, ist ein super wichtiges Thema. Wir benennen es ja im Buch auch so. Unsere Hoffnung ist ja, dass Männer zu Brückenbauern zu anderen Männern werden, dass eben diese Erklärarbeit, diese Überzeugungsarbeit nicht nur auf den Lasten oder auf den Schultern von Frauen liegt, wo sie es aktuell tut. Aktuell Frauen machen fast alle Erklär- und Aufklärungsarbeit in Richtung Feminismus, Gleichstellung, Gleichberechtigung und so weiter. Und das ist halt total ungerecht, das ist auch nicht richtig. Und leider erreicht es eben auch nicht alle Männer. Da muss man ganz ehrlich sein, dass viele Männer besser erreicht werden, wenn Männer mit ihnen sprechen. Das ist nicht richtig und das sollte nicht so sein. Und gleichzeitig ist es eben der Zustand, den wir häufig beobachten können. Von daher ist Brückenbau unglaublich wichtig. Und gleichzeitig sehen wir, dass sehr wenig Männer bisher dazu bereit sind, wirklich diese Erkläraufgabe zu übernehmen. Also sich wirklich dazu öffentlich zu positionieren, das Thema anzusprechen, Kumpels auf sexistische Witze hinzuweisen, immer wieder darüber zu reden. Also all das zu machen, was Frauen aktuell die ganze Zeit machen. Von daher meine Hoffnung ist, dass so ein Buch, das Podcast, dass einfach mehr Kerle, die sich in irgendeiner Weise positionieren. Und man sieht ja schon auch, ihr hattet jetzt auch drei andere Kerle hier davor und es gibt mehr und mehr Männer, nicht viele, aber es ist ein paar mehr als noch vor 10 Jahren zum Beispiel, die in irgendeiner Weise öffentlich zu dem Thema unterwegs sind. Mhm. Meine Hoffnung ist, dass das, wenn auch sehr langsam, mehr und mehr andere Männer leicht bei dem Thema an Bord holt und sagt, hey, das ist ein Thema, das geht uns an. Auch Männer können sich zu dem Thema engagieren. Auch Männer können zu dem Thema was sagen, solange sie respektvoll bleiben und irgendwie nicht das Gefühl haben, sie müssen Frauen hier Sachen erklären und so weiter. Dass da einfach auch ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, viele Männer können sich gar nicht vorstellen, dass man als Mann Feminist sein kann. Ob man sich so bezeichnet, ist eigentlich auch egal. Aber dass man als Mann sich für das Thema engagieren kann, das ist Männern oft gar nicht bewusst. Und je mehr andere Männer sie sehen oder hören oder davon mitbekommen, desto mehr, hoffe ich, kommt zumindest ein Teil der Männer mit an Bord. Ich glaube nicht, dass wir jemals alle Männer überzeugen werden, auch wahrscheinlich nicht mal ansatzweise, aber es würde das schon reichen. Und da gibt es ja Umfragen, irgendwie, ich glaube, so rund ein Drittel der Männer ist zumindest offen dem Thema gegenüber. Also sagt irgendwie, da ist ein Interesse, auch wenn sie es nicht im eigenen Leben immer perfekt leben, aber da ist zumindest eine Offenheit, irgendwie ein Wunsch nach Gleichberechtigung, nach Augenhöhe und solchen ganzen Geschichten. Wenn man zumindest so einen Teil der Männer aktiviert und wirklich von passiven oder potenziell Verbündeten zu echten Verbündeten macht, wäre schon viel gewonnen. Das ist meine Hoffnung. Ich gehe auch vielleicht als Idealist oder Optimist so ein bisschen an das Thema ran, weil die Realität ist leider aktuell, machen Frauen die ganze Arbeit und das wird vermutlich auch noch eine Weile so dauern. Aber ich hoffe, dass in kleinen Schritten da Männer etwas mehr Verantwortung übernehmen.
Ich habe einiges, woran ich gerade denken musste, als du erzählt hast, Vincent. Weil wir ja die Beobachtung auch hatten, das hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass Männer, wenn sie zusammenkommen, sich einfach anders benehmen. Auch wenn Frauen darum drumherum sind. Aber wenn sie auf einmal in ihrer Gruppe sind, sind die ganz anders, als sie vorher waren. Also es ist einfach so ein Ding. Vielleicht fühlt man sich kurz relieved, so wie du es auch, also wie ich es im Buch erklärt habe. Ist einfach mal so ein Last irgendwie von der Schulter fällt gefühlt, dass die Frau den Raum verlässt oder dass halt mehr Verbündete da sind. Und wir hatten letztens eine LinkedIn-Debatte. Und zwar, Mimi, vielleicht hast du es schon gemerkt, ist ein bisschen die Unverschämtere von uns beiden, ne? Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Und Mimi liebt es, so ein Prototyp, ich weiß gar nicht, worunter der fallen würde, also wahrscheinlich der Sexist, sie liebt es, die Dieter zu nennen. Und dann gab es einen Kommentar von einem Menschen, der meinte, also Mann, der meinte, dass er das halt nicht so cool findet, dass wir das halt machen. Also selber jetzt gar nicht der Dieter, also nicht der Sexist selbst, aber einfach so jemand, der gerne Friede, Freude, Eierkuchen, LinkedIn-Beiträge machen möchte am liebsten, ne? Und da ihr auch kategorisiert habt, gleichzeitig aber auch sagt, dass es ja gar nicht prinzipiell um die Kategorisierung geht, habe ich mich gefragt, wie du das findest, dass wir kategorisieren. Also, dass wir Dieter beim Namen nennen und dass das jetzt gerade auch vor die Runde auf LinkedIn macht. Also
ich möchte aber noch mal ganz kurz Dieter definieren, weil ich nicht weiß, ob ich definiere Dieter noch mal kurz, weil Dieter ist nicht ganz so klar abgegrenzt, wie ich glaube, das ist so eine Mischform aus allen möglichen. Das kann der Statistiker sein von deinem Buch, das kann aber auch der Alpha-Mann sein. Also grundsätzlich ist Dieter jemand, der sich vor Whataboutism bedient, also wenn du irgendwelche Sachen schreibst, Tone-Policing betreibt, der immer sagt, ja, gibt es dafür überhaupt eine Statistik, der beweist das erst. Also der erstmal grundsätzlich gegen alles ist, weil es von einer Frau kommt und das auf verschiedenste Art und Weise kundtut. Und da sind alle Dieters ein bisschen anders. So jeder hat so seinen eigenen Stil. Das sind wahrscheinlich die Subgruppen, die du dann so hast. Manche kommen dann mit irgendwelchen wilden Statistiken. Manche sagen, was ist denn mit Männerrechten? Also da sind alle so ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es ein Mann, der seine Privilegien nicht hinterfragen möchte und auch jeglichen Argumentationen gegenüber immer irgendwas gegensteuern kann. Und das ist unterschiedlich, das ist Stilfrage. Aber das ist so mein Dieter und das ist unabhängig vom Alter für mich. Also Dieter kann im Zweifel auch eine Frau sein, wobei ich sie dann eher Karen nennen würde. Aber es ist unabhängig vom Alter, es ist eher ein Verhalten und ein Mindset. Und ich habe irgendwann in einer Podcast-Folge das mal so genannt und irgendwie hat das sich in unserer Bubble sehr festgesetzt. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, dass ich den Begriff mir ausgedacht habe. Aber genau, und mittlerweile gibt es auch richtige Debatten, gab es eine Debatte bei LinkedIn, ob das okay ist, so Leute so zu nennen, weil ich auch gesagt habe, hey, wie kannst du zum Beispiel auch kein Dieter sein? Willst du wissen, wie man kein Dieter ist? Hier sind Sachen, die du tun kannst. Ne? So, das ist so als Hintergrundinfo vielleicht nochmal zum Dieter.
Da ist jetzt meine Frage, wie findest du diesen Weg, den wir eingeschlagen haben?
Also grundsätzlich sollte weder ich noch irgendein Mann euch in irgendeiner Weise sagen, wie ihr über andere Männer reden solltet. Von daher, persönlich finde ich das in Ordnung. Also ich glaube, solange Männer sich so benehmen, wie ihr beschrieben habt, und das sind keine Einzelfälle, so benehmen sich viele Männer, also dieses Gefühl, Frauen Sachen erklären zu müssen, Frauen niedermachen zu müssen, insbesondere Frauen, die sich öffentlich positionieren, und das machen viele Männer. Und Tone Policing ist dann noch die harmlosere Variante, das geht dann ja bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen und solchen ganzen Geschichten. Das machen nicht alle Männer, klar, aber es machen eben genug, dass es so regelmäßig ist, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit irgendwie sich äußern, ja dauernd versucht werden, irgendwie aus der Öffentlichkeit rauszudrängen, teilweise durch sehr aggressive Methoden, teilweise durch nett gemeinte mit Anführungszeichen, Vorschläge oder Ratschläge oder sowas. Von daher, solange Männer sich so benehmen, müssen sie auch damit leben, dass man das genauso anspricht und das genauso auch ganz klar definiert und da auch gegenhält als Frauen. Von daher finde ich das genau richtig. Ich hoffe, dass diese Auseinandersetzungen mit Dietern oder wie auch immer man sie nennen möchte, dass die eben irgendwann nicht nur von Frauen geführt werden, sondern eben auch von Männern, ne? Oder ja, dass auch Männer in unangenehme Gespräche mit anderen Kerlen reingehen, die in der Regel für uns Männer einfacher laufen. Wir Männer kriegen von anderen Männern in aller Regel zumindest eine Art Vorschussrespekt, nicht immer, aber häufig. Das ist, wenn Männer diese Gespräche führen, ist es in der Regel für uns einfacher als für Frauen. Und wenn wir das nicht tun, delegieren wir das wieder an Frauen und sagen, ihr müsst noch mehr machen, als ihr eh schon macht. Von daher, das ist meine Perspektive darauf. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen überrascht, wie schnell sich Männer angegriffen fühlen bei dem Thema. Es überrascht mich wirklich. Also, weil oft schreiben mir Frauen dann sehr intelligente LinkedIn-Posts mit irgendwelchen Hinweisen und Problemen. Und dann gibt es ja immer Männer, die sich persönlich angefasst fühlen, obwohl die gar nicht angesprochen sind. Und dann denke ich mir, also entweder bist du nicht Teil des Problems, aber dann musst du nicht wütend drunter posten. Normalerweise die Leute, die wütend drunter posten und laut sind, das sind ja eher die Kerle, die es noch nicht verstanden haben, wie das Problem läuft und nicht andersrum.
Ja.
Also ich bin überrascht, wie empfindlich viele Männer bei dem Thema sind. Weil ich finde, für mich ist eine Männlichkeit eben auch, mal ein bisschen locker zu bleiben und das irgendwie sich nicht immer angefasst zu fühlen und selbst wenn berechtigte Kritik kommt, in der Lage sein, die anzunehmen, das ist für mich viel männlicher als so ein wütendes Ausrasten, aber vielleicht sehen das andere Kerle anders.
Vielleicht sollte man einfach sagen, sei mal männlicher.
Beruhig. Ja, ich hatte gerade mit meinem Mann das Gespräch, weil ich meinte zu ihm so, ich verstehe wirklich nicht, woher dieses Klischee kommt, Frauen seien emotionaler. Also ich glaube, dass Männer und Frauen gleich emotional sind. Das ist nicht die eine mehr als die andere. Und ich habe gesagt, jeder, der das sagt, soll bitte mal 10 Minuten meinen LinkedIn-Kommentaren verbringen, wo Männer so emotional werden wegen Kleinigkeiten und so ausrasten, wo ich mir denke, aber wie könnte sich Jahrhunderte, ganze Kriege wurden wegen der Emotionalität von Männern gekämpft. Wie kann sich das halten, dass Männer weniger emotional sein als Frauen? Die sind genauso emotional und im Zweifel noch unterdrücken sie ihre Emotionen zu sehr, deswegen kommen die dann so explosionsartig raus. Aber das fand ich ein sehr spannendes Vorurteil, weil ich mir dachte, Habt ihr schon mal mit einem Mann geredet, dem man einmal widersprochen hat? Dann weißt du, also widersprich mal einem Mann, dann weißt du, dass das ein total blödsinniges Klischee, also nicht allen Männern, aber bei den meisten Männern musst du nur mal widersprechen, dann weißt du schon, was emotional ist, so, ne?
Boah, das fand ich so. Also, da habe ich sehr gute Beispiele, auch aus der Arbeit und so weiter. Also ja. Ich habe mal beobachtet, wie ein Mann widersprochen wurde und dann hat er das Gespräch, also das Meeting gestoppt und gesagt, dass er sich nicht respektiert fühlt und das nochmal separat besprochen wird, was gerade passiert ist. Und hat das Meeting beendet.
Respekt, ne? Ist, glaube ich, so eine große Sache unter Männern, oder? Ich habe das Gefühl, dass Respekt ganz oft, wenn man in diese Diskussionen kommt, dass Männer sich disrespected, wie heißt es auf Deutsch, nicht respektiert fühlen. Und dass, wenn man sagt zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Post gemacht darüber, dass eigentlich gibt es keine Frauenquote, sondern eine Männerquote. Und ich glaube, das habt ihr in eurem Buch auch gesagt. Und so habe ich es letztes Jahr gepostet, als es darum ging, als die Albright-Stiftung mal wieder ihre Studie veröffentlicht hat, zu wie viele Frauen in Vorständen sind. Und da habe ich gesagt, wenn ich ein Mann wäre und in einen Vorstand käme mit 8 Männern, dann würde ich mich schämen. Also dann würde ich mich wirklich schämen, weil dann ist ja der einzige Grund, warum ich in diesen Vorstand komme, weil ich ein Mann bin. Also ist der einzige Grund. Das ist per Definition eine Quote. Und das ist der Post gegangen, der erste, der viral gegangen ist bei mir, mit dem ich auch größer geworden bin, weil die Männer so beleidigt waren. Und ich habe das Gefühl, es hat viel damit zu tun, dass sie das Gefühl haben, dass man ihre Kompetenz in Frage stellt, wenn man das sagt. Und tut man ja auch in gewisser Maßen. Aber nicht unbedingt, dass die des Einzelmannes, sondern die des durchschnittlichen Vorstands. Mann, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was du denkst.
Ich stimme. Ich glaube, eure Erfahrungen sind leider keine Einzelfälle. Ich glaube, das ist durchaus so diese hohe Emotionalität, die mich auch sehr überrascht und die aus meiner Sicht, also wir versuchen das ja im Buch ansatzweise, wir sprechen das ja ein bisschen an, zu erklären durch wirklich auch Angst, durch große Sorgen von Männern vor Gleichstellungsmaßnahmen. Also wirklich die Verlustängste, die da ganz stark an die Oberfläche so rausbrechen in solchen Statements oder Kommentaren dann auch. Angst vor ganz häufig Karriereverlust, also dieses Gefühl, Feminismus kommt und nimmt mir als Kerl, der hochqualifiziert ist, meine Chance auf eine Führungsposition weg. Das ist eine ganz häufige Angst unter Männern. Aber vielleicht auch ein bisschen diffuse allgemeine Angst vor irgendwie Männlichkeitsverlust. Was ist heute noch ein Mann? Ich darf jetzt nicht mehr der Kerl sein, der Karriere macht. Ich muss jetzt nur noch Windeln wechseln. Also jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so dieses Gefühl, ich kann kein richtiger Kerl mehr sein. Und dann, das erklärt dann natürlich auch irgendwie diese große Anziehungskraft von Pickup-Artists und die Incel-Szene und das Ganze, was ja alles sehr abwertend über Frauen ist. Auch da ist ja häufig dann, spielen ja diese Narrative eine Rolle, dass Frauen irgendwie hinterhältig sind oder irgendwie eigentlich eine Art Verschwörung planen, um Männer aus Macht rauszuhalten und irgendwie zu demütigen. Also es ist ja so ganz wirrer Kram, der sich aber aus meiner Sicht nach eigentlich am besten durch Furcht erklären lässt. Das ist zumindest mein Ansatz. Ich bin kein Psychologe, von daher was weiß ich, ob das stimmt. Aber wir sehen halt unter Männern, die sagen das nicht so häufig, dass sie Angst haben, aber wie sie sprechen, deutet stark darauf hin, dass da große Sorgen auch sind. Nicht, es gibt auch Männer, denen ist das wirklich Pappe, das sind dann häufig so diese richtig krassen Alpha-Männer, die haben eher selten Sorgen, muss man zugeben. Die Männerrechtler, die machen sich sehr viel Sorgen zum Beispiel. Also es sind auch unterschiedliche Männertypen, wo der Sorgegehalt höher ist, aber bei allen Männern findet sich das irgendwie oder bei vielen Männern findet sich das irgendwie wieder. Und das zu nehmen, ist nicht einfach. Ich glaube, es braucht eine Kombination aus wirklich Fakten, dass es geht im Feminismus nicht darum, Frauen zu übervorteilen, sondern wirklich ein Leben auf Augenhöhe herzustellen, eine echte Gleichberechtigung zu schaffen, in der Menschen, egal welchen Geschlecht, die gleichen Chancen, Möglichkeiten und Sicherheiten haben. Also das ist das erste Vorteil, dass Feminismus eigentlich darum geht, Männer jetzt zu unterdrücken. Und dann braucht es eben auch Männer, die das selber leben und anderen Männern vorleben, dass sie sehen, hey, ich kann ein cooler Kerl sein und ein Mann, der irgendwie Elternzeit nimmt. Das ist kein Widerspruch. Also das sind, glaube ich, so die Komponenten, die wir brauchen.
Dazu habe ich direkt was. Und darüber habe ich mit Mimi auf der Autofahrt gesprochen. Und zwar habt ihr im Buch, also ich habe übertrieben viel markiert, aber eins meiner Highlights war, es ist kein Highlight, es ist ein Lowlight, aber in keinem Land der Welt kann voller Parität und Gleichberechtigung der Geschlechter gesprochen werden. Weil das so krass ist, nochmal, in keinem einzigen. Frauen werden schlechter bezahlt, sind häufiger Opfer sexueller Gewalt, werden systematisch aus Führungsrollen herausgehalten, leisten die Mehrheit der unbezahlten Sorgearbeit, jada jada. Okay, ich brauche nicht weiter vorlesen. So, du hast gerade gesagt, also jetzt gerade eben, bevor ich das vorgelesen habe, dass es ein männliches Vorbild dafür geben muss und dass, jetzt habe ich das zweite schon wieder vergessen, weil ich so aufgeregt war, weil es genau gepasst hat, aber generell, also es geht um männliche Vorbilder. So, ich habe ich komme aus der kurdischen Kultur. Ich weiß nicht, inwieweit man sich damit auskennt, das ist eine Minderheit. Also wenn man sich damit nicht auskennt, voll fair. Aber wir haben einen Co-Vorsitzsystem, also ein Co-Vorsitzsystem, das bedeutet, wir haben von Anfang an analysiert, also in unserer Kultur ist es so, dass wir wissen, dass das Patriarchat die älteste Form von Unterdrückung ist und die Befreiung der Kurdinnen nur gelingen kann, wenn Frauen nicht eingeschlossen bleiben. Und deswegen gibt es seit den 90ern Frauenarmeen, Frauenräte und Organisationen sind immer mit einem Co-Vorsitzsystem. Das heißt, es gibt immer einen Cis-Mann und eine Cis-Frau. Leider werden Transpersonen hier nicht abgebildet. Und die Besonderheit ist hier, es ist nicht freiwillig, sondern Pflicht. Also Frauen können gar nicht übergangen werden. Es gibt zwei gleichwertige Stimmen. Und es geht hier darum, dass es keine Korrekturarbeit ist, sondern wirklich, dass es schon von Anfang an gelebt wird. Also es ist ein Fundament, ein Grundpfeiler. Und das ist das, was mich am meisten in den westlichen Ländern aufregt. Also dass das halt immer so eine Korrektur ist. Also eine Frauenquote muss eingeführt werden als Korrektur. Eine Parität muss eingeführt werden als Korrektur. Und dann verstehe ich auch, um ehrlich zu sein, irgendwo den Cis-Mann, der denkt, mir wird das weggenommen, weil es ist halt, fühlt sich wie eine Korrektur an. Und das ist mir, also das war so ein Wow-Moment, als ich das gelesen habe, tatsächlich.
Ah, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Okay, danke dafür, für den kleinen Einblick in deinen Hintergrund und wie das gelebt wird. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, also wir sehen ja auch sozusagen, es ist ja eine kulturelle Frage, wie du ja ansprichst, und da stimme ich dir total zu. Und Deutschland, muss man sagen, insbesondere Westdeutschland, ist auch nochmal, auch in westlichen oder westeuropäischen Ländern, auch nochmal besonders konservativ in vielen Vergleichen, auch im Vergleich zu Frankreich oder den nordischen Ländern. Was zum Beispiel wie Kinderbetreuung angeht, Ganztagsbetreuung, irgendwie Elternzeiten, all solche ganzen Geschichten. Auch Frauen in Führungspositionen, Quoten und so weiter, das ist ja in Frankreich zum Beispiel deutlich weiter als in Deutschland. Das hängt irgendwie auch einfach damit zusammen, wie wird was gelebt und insbesondere, wie leben Männer ein bestimmtes Bild. Ne? Also genau, gehen Männer in Elternzeit, sind Männer offen für Frauen in Führungspositionen? Also deswegen hoffen wir auch mit so Büchern wie diesem und unserer Arbeit generell wirklich auch, wir wollen ja mit Männern arbeiten, weil das ist der Schlüssel, wenn wir wirklich an Männer rankommen, den aufzeigen können, wenn auch nur in einem kleinen Maße, wie groß das Problem ist, aber auch welche Rolle sie als in der Lösung spielen können und welche Vorteile davon uns alle drin liegen, dann kann so ein Kulturwandel gelingen, insbesondere mit Männern in Führungspositionen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort auf deine Frage ist, aber ich glaube, Kultur spielt eine Riesenrolle. Wir müssen uns also fragen, wer prägt Kultur? Ne? Und das sind in meisten Fällen irgendwie Männer, die in Medienhäusern sitzen, die in Vorständen sitzen, die öffentlich sichtbar sind. Die irgendwie als Autoren, als Denker, als Schriftsteller, als Medienschaffende in welcher Weise auch immer irgendwie auch Kultur prägen. Und deswegen ist es Male Allyship eben so wichtig in allen Bereichen, aber insbesondere auch da, wo es wirklich von anderen auch gesehen wird. Ja,
das, was du sagst, das sind alles Männer gewesen. Also alles Male Allies, die das auf, also die das ne, vorgelebt haben. Und so hat sich das auch gewandelt. Aber ja, schön, dass wir uns da einig sind. Mimi, bitte.
Ich habe zwei Fragen noch. Genau, also zwei Sachen, die mir auf dem Herzen brennen. Die eine ist, dass du machst es jetzt schon seit 12 Jahren. Deswegen würde mich interessieren, wie du die Entwicklungen, feministischen Entwicklungen so bewertest. Weil ich habe so Statistiken gerade im Kopf, wie zum Beispiel, dass umso jünger die Menschen, also umso jünger du gehst, so 20-Jährige, umso weiter geht die Schere tatsächlich auseinander. Also die werden Männer werden konservativer, nicht liberaler. Frauen werden liberaler und diese Geschlechterproblematik wird größer und nicht kleiner. Also es gibt ja so Statistiken, die so zeigen, es läuft zueinander her, Frauen sind ein bisschen aufgeklärter und so weiter. Und das so, alle, die jetzt um die 20 herum sind, dann spaltet sich das so richtig auf. Männer werden nochmal krass konservativ. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer, nicht besser. Also hast ja die Hoffnung, dass mehr, ich glaube, es gibt mehr Männer, die liberaler sind und auftreten liberal, aber es gibt auch mehr Männer, die das extrem konservativ sind und extrem in ihren Meinungen. TikTok sei Dank so. Was sagst du zu dieser Entwicklung? Was denkst du, wie muss man damit umgehen? Also ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnen möchte, die Sexisten. Das sind ja wahrscheinlich, was in welcher Kategorie du die stecken würdest. Die Co-Dating-Coaches, die Andrew Tates dieser Welt, die meine ich, ne? Die haben ja eine riesen Followerschaft und die wird ja immer größer. Und ich habe beobachtet das mit sehr viel Sorge, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich habe irgendwie Sorge davor, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir dahin kommen gerade, dass es besser wird, sondern eher, dass es schlimmer wird und wir Angst haben müssen um fundamentale Rechte, um Menschenrechte. Und genau, das war meine Frage, wie du es die letzten 12 Jahre beobachtet hast und was du denkst über den Status quo gerade, der sich da entwickelt.
Also ich meine, Andrew Tate und seine Jungs, das ist ja ganz klar Sexismus. Also das sind Sexisten. Ich meine, da gibt es gar keine Frage. Ich stimme dir zu. Ich glaube, dass wir auch gerade grundsätzlich weltweit politisch auch sehen, dass politische Parteien Aufwind erleben, die nicht nur, aber sich auch auf Themen konzentrieren, die irgendwie Frauen wieder in traditionelle Rollen drücken wollen. Irgendwie Kinder kriegen, Haushalt schmeißen, weniger der Öffentlichkeit präsent sein. Ich glaube, dass zumindest ein Teil der Wahlerfolge solcher Parteien in allen möglichen Ländern sich durchaus erklären lässt durch die eben angesprochene Angst von Männern vor Gleichberechtigung oder vor Frauen im weitesten Sinne. Also diese Angst. Und die Welt gerät aus den Fugen. Irgendwie früher war das alles einfacher. Der Mann konnte arbeiten, die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Und es war so ein ganz einfaches, schönes Modell. Und ich will ganz klar sagen, wenn Familien das so leben wollen, ist das völlig in Ordnung. Also da habe ich, ich glaube auch, Feminismus bedeutet nicht, dass Familien das nicht so leben dürfen. Nee. Aber es bedeutet eben schon, dass diese Entscheidung wirklich auf Augenhöhe gefällt wird. Das heißt, dass sich ein Paar wirklich hinsetzt und sagt, wir wollen Kinder, wir wollen vielleicht beide Karriere, wie kriegen wir das unter einen Hut und nicht einfach sagen, weil du der Kerl bist, machst du das und weil du die Frau bist, machst du das. Ne? Also,
und dass sie dann artgesichert sind, das sag ich immer, weil mir immer sagen, ich bin ja Hausfrau, sage ich, finde ich gut, finde ich super, mach das und was ist mit deiner Rente? Mhm. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man sich traditionell entscheidet, sagt, einer bleibt Hausfrau, einer bleibt Hausmann, bleibt 3 Jahre zu Hause. Ich finde es nicht von der Hand zu weisen, dass es Kindern gut tut, einen Elternteil zu Hause zu haben, aber dann muss geguckt werden, dass dieser Elternteil abgesichert ist. Das sag ich immer, das ist voll fein. Ich habe Freundinnen, die sind Hausfrauen, unterstütze ich 100%, die haben aber eine Rente später. Wenn der Mann sich trennt, dann sitzen nicht ohne alles da. Das ist der Unterschied für mich zu dem traditionellen Familienbild. Genau.
Ja, ist auch ein super wichtiger Unterschied. Und halt, dass die Frau das auch will. Ne? Weil wir sehen halt auch häufig selbst feministische Paare, die irgendwie sagen, wir wollen auf Augenhöhe, da kommt das erste Kind und plötzlich ist es wieder total traditionell. Und eigentlich ist die Frau damit häufig unglücklicher als der Mann. Das sehen wir halt schon. Und dann gehen die Scheidungsraten hoch und solche Geschichten. Das ist halt, von daher, sofern das wirklich auf Augenhöhe entschieden wird und wie finanziell abgesichert ist, ist das in Ordnung. Aber grundsätzlich, also ich glaube, diese Angst vor diesem Verlust von diesen Klarheiten hat auch irgendwie, befeuert, glaube ich, gerade ein Klima, in dem das salonfähiger wird, auch gegen Frauen zu wettern. Frauen versuchen wieder weg an den Rand zu drücken, in den Haushalt zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, dass das langfristig haltbar ist, weil, wie du sagst, und das gibt mir total viel Mut, insbesondere auch junge Frauen lassen sich nicht mehr den Mund verbieten, die lassen sich nicht mehr einfach irgendwo sozusagen wegstecken lassen, als irgendwie nur als Hausfrau. Wie gesagt, das mögen einige Frauen mögen, aber gerade auch viele junge Frauen sind hochintelligent, bestens ausgebildet, die haben wirklich Pläne, die wollen die Welt verändern, die wollen Teil von Sachen sein, die wollen Kinder und Karriere, manchmal wollen sie gar keine Kinder, sondern nur Karriere ist auch völlig in Ordnung. Aber sozusagen, ich glaube, wenn ich wirklich auch Frauen sehe, auch die jüngeren Generationen, wie einfach mit viel Energie und gleichzeitig wie uneingeschüchtert die an diese Sachen rangehen, das finde ich schon sehr schön. Was halt fehlt, ist das männliche Pendant, ne? Dass selbst die Männer, die irgendwie progressiv unterwegs sind, die Elternzeit nehmen, das in der Regel sehr still machen. Das heißt, die sind irgendwie, man sieht von diesen Männern nicht so viel. Und das ist einerseits ganz gut, weil ich glaube, wir Männer müssen auch nicht immer angeben, wenn wir Elternzeit machen. Das ist auch nicht, das meine ich nicht. Aber ich hätte halt gern doch mehr Männer, die in irgendeiner Weise sich öffentlich auch bei dem Thema äußern, die Gewalt gegen Frauen ansprechen, die Elternzeitregelung oder bessere Elternzeitvereinbarkeitsregelung fordern, die sexistische Witze anprange, die einfach da lauter sind bei diesen Themen. Das würde ich schon sehr schön finden, weil ich glaube,
ich habe eine neue Theorie
junge
dazu,
Frauen machen. Oh, bitte, das würde mich interessieren. Ja.
Also meine neue Theorie ist, weil ich auch an meinen Mann denken muss, der mehr Elternzeit genommen hat als ich und auch mehr Care-Arbeit leistet als ich. Also ich mache mehr Lohnarbeit, mache mehr Care-Arbeit. Und das wissen die Leute aber nur, weil ich darüber rede. Er redet darüber überhaupt nicht mit, weder auf Arbeit noch irgendwo anders, noch bei LinkedIn oder so, weil er einfach nicht der Typ dafür ist, sich selbst, also sich in den Mittelpunkt zu drängen. Und ich sehe eine Korrelation zwischen Männern, natürlich nicht, ich sage nicht, dass Männer, die laut sich für Feminismus einsetzen, sich gerne in den Mittelpunkt drängen, aber ich glaube, dass mehr Männer Feministen sind, die grundsätzlich sensibel sind und grundsätzlich gar kein großes Ego haben und grundsätzlich gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollen. Dass das eher Menschen sind, die Feministen werden. Also es gibt auch natürlich Extrovertierte, die gerne im Mittelpunkt stehen, die Feministen sind, aber ich glaube, der Großteil ist wahrscheinlich wie mein Mann, das ist der Typ von Mann, der ohne große Betroffenheit sich darüber Gedanken machen und der das lebt. weil die nicht im Mittelpunkt stehen wollen. Das ist in dem Fall ein Problem, weil wenn sie ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen wollen würden, würden sie, wisst ihr, was ich meine? Also ich verstehe nicht, ob ich es richtig erklärt bekomme. Aber wie gesagt, ich sage nicht, dass du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerne im Mittelpunkt steht. Es gibt ja solche und solche. Aber ich glaube, viele Männer, die diesen Feminismus einfach still leben, sind in ihrer Persönlichkeit Menschen, die sensibel sind, einfühlsam, empathisch, introvertiert, nicht unbedingt gerne im Mittelpunkt stehen wollen. Und dass es da einen Zusammenhang gibt vielleicht auch. Ja, der uns denn
schon, ja. Und gleichzeitig ist es halt auch eine echte tolle Form von Männlichkeit, auch einfach wirklich in Ruhe sein Ding zu machen, mit Zeit mit der Familie zu verbringen, sich nicht immer beweisen zu müssen. Ich meine, das ist auch, klingt sehr entspannt auf einer Weise auch, ne? Und ich glaube in dem Sinne, das ist halt, was ich auch irgendwie lerne, und da lerne ich auch dauernd weiter irgendwie mit meiner Frau, mit unseren Kindern, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Dass wirklich Gleichberechtigung ist einerseits viel Arbeit, weil man echt auch viel austarieren muss und auch ehrlich miteinander und häufig miteinander sprechen muss. Und gleichzeitig ist es halt eben auch entspannter, weil man, so empfinde ich das zumindest, wirklich dieses, man hat wirklich eine Partnerin auf Augenhöhe. Man kann das Leben wirklich zusammen angehen. Man muss sich nicht immer beweisen. Man muss nicht der harte Kerl immer sein. Ich finde es entspannter wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher kann ich das auch Männern nur empfehlen, einfach diese wirklich es ist Arbeit und ich will da auch nicht drum herum reden. Das ist nicht auch, man kann das nicht als Mann einfach so ganz locker nebenbei machen, sondern man muss echt an sich auch als Kerl arbeiten. Wir alle Männer machen irgendwelche doofen Witze, machen irgendwelche Sachen, die wir im Nachhinein vielleicht dann bereuen. Und das muss man anerkennen, glaube ich, und dann auch versuchen, das nächste Mal besser zu machen. Und das ist nicht einfach, auch emotional nicht einfach. Und gleichzeitig steckt eben für uns auch wirklich viel Schönes drin. Aber insbesondere was Beziehungsverbesserung zur Partnerin angeht, aber auch Beziehungsverbesserung zu unseren Kindern und auch vielleicht generell ein bisschen lockeres Leben. Da gibt es ja auch Studien und Umfragen, die zeigen, dass Männer weniger Stress haben und teilweise sogar gesünder und länger leben, die halt irgendwie feministischer unterwegs sind oder in gleichberechtigten Beziehungen leben. Von daher, das sind sehr, sehr konkrete Vorteile für Kerle. Ich sage nicht, dass man das nur wegen der Vorteile machen sollte, aber die, man muss sie nicht ignorieren.
Ja, ich versuche jetzt den anderen Weg einzuschlagen, also nicht den Mimi-Weg, und werde jetzt immer wieder sagen, wie hot das ist, wenn Mann so und so, oder wie cool das ist oder wie bewundernswert. Also ich werde so richtig Männlichkeit richtig nach vorne pushen, die ich bewundere, also die Männlichkeit. Ich glaube, das ist jetzt mein Take für heute, den ich mitnehme, weil das war ja auch im Buch so dargestellt. Weibliche Eigenschaften, die Männern zugeordnet werden, also das wird so pauschal einfach kritisiert, es wird sich drüber lustig gemacht und ähnliches. Also alles, was irgendwie so ins weibliche Bild passt und Mann annimmt, da wird ein Mann halt lächerlich gemacht, so von der Gesellschaft, also der männlichen Gesellschaft. Und ich werde das jetzt also umdrehen. Ich werde auf jeden Fall das System dribbeln und immer wieder, wow, das ist mega männlich, dass du Elternzeit nimmst. Finde ich richtig geil, richtig cooler Vater. Also immer so werde ich reden.
Es gibt ja so ein paar Influencer, die machen sowas auch, ne? Also das gibt so ein paar Hunter und irgendwie so ein amerikanisches Influencer-Paar, wo er zu Hause ist und sie arbeiten geht. Und die kriegen ja, die machen ganz viele Reels. Weiß nicht, ob du die kennst. Und er redet auch so über, dass es männlich ist und so weiter. Und da muss nur mal einmal in den Kommentaren, weil er ist auch überhaupt nicht der Typ, glaube ich, von den meisten Frauen. Also er ist jetzt ein durchschnittlich aussehender Mann, jetzt kein super attraktiver. Aber er kriegt ganz viele Kommentare, dass es einfach nur heiß ist. Und es ist es auch. Dass er sich um seine Frau kümmert und im Sinne nicht von dem Sinne, ich bringe das Geld nach Hause, sondern im Sinne von, hey, ich weiß, die mag morgen ein Cappuccino, also mache ich hier ein. Ich weiß, sie hat, also ich kümmere mich um sie, also auf einem Kümmern-Level, nicht auf einem Geld-Level. Ich bin emotional für sie da. Ich weiß, was sie möchte. Ich weiß, was ihre Liebessprache möchte. Ich gebe ihr die. Das ist heiß. Und das schreiben ganz viele. Also die ganzen Alpha-Männer, wenn die wissen wollen, was Frauen wollen, sollen sie einfach mal in die Kommentare bei Instagram gucken, bei dem Paar. Ich kann die auch verlinken in die Shownotes. Weil das, ich finde das auch. Ich finde es absolut attraktiv. Und ich glaube, die meisten Frauen finden genau das attraktiv. Und das verstehen aber, glaube ich, viele Männer nicht. Weil Männer mehr Männern glauben, was attraktiv ist. Und die ganzen Dating-Coaches erzählen denen also sonst was. Und die Frauen so denken, nee, das brauche ich gar nicht.
Heute
so.
Heute ist es richtig Hot Resources Podcast, nicht mehr HR, ne? Also.
Ja. Genau. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir bei Rapid Fire Questions ankamen. Und zwar, weil wir so versuchen, ein bisschen den Bogen zur HR-Welt nochmal zu schlagen. Du hast ja auch, also ihr geht ja auch in Unternehmen und macht solche Beratungen und macht solche Workshops und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr kostet, aber ich würde mal raten, dass die meisten zum Beispiel Startups euch nicht leisten können. Und deswegen wäre meine oder generell eine Beratung nicht leisten können. Du hast ja auch angesprochen, dass in deinem Buch, dass es einfach wenig Budget oft dafür gibt, ne? Und meine Frage wäre, und die stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen aus meinem eigenen Kontext, weil wir haben eine PurpleCom Taskforce bei uns in der Firma, die sich halt um Feminismus kümmert, und wir wollen, dass die Männer das auch machen, aber wir wollen das nicht für die Männer machen. Wir wollen, dass ein Mann quasi sich darum kümmert, den Feminismus, was heißt Feminismus auf uns auf Arbeit für Männer, was ist das und so weiter. Also das, was du auch im Buch geschrieben hast. Was kann man als Unternehmen machen, um Männer dazu, darin zu unterstützen, sich selbst zu finden, wenn wir jetzt kein Geld für einen externen Berater zu haben? Weil wir machen das auch. Wir Frauen setzen uns ja zusammen, wir reden darüber, wir sagen, das stört uns, dies stört uns, jenes stört uns, was kann man besser machen? Gibt es so ein Hebel, wo du sagst, das kann jedes Unternehmen machen, um Parität zu unterstützen und auch uns zu unterstützen, dass Männer in diese Räume kommen? Weil ich finde, ich habe durch dieses Buch das erste Mal so überlegt, dass ich das wirklich gut finde, wenn Männer miteinander darüber reden. Aber wie unterstützt man die darin? Was kann man, gibt es vielleicht auch für Ressourcen? Und mir ist übrigens die Idee gekommen, gebe ich euch umsonst, ihr solltet ein Workbook dafür machen. Weil euer Buch ist schon ziemlich cool, aber es ist kein richtiges Workbook im Sinne von, das kann ich mir jetzt nicht nehmen und kann jetzt sagen, okay, ich arbeite das quasi durch als Mann oder ich arbeite als Gruppe zusammen sozusagen. Das fände ich richtig gut, nur mal so am Rande.
Vor allem zu Alarmglockenmoderation ist auch ein Ding.
Genau. Genau, also das wäre meine Frage. Was kann man so einem Unternehmen dann tun? Ja. Also wenn man jetzt nicht gleich ist, wenn man kein Budget hat. Ich habe jetzt kein Budget zum Beispiel. Nullo nada.
Das stimmt.
Also ich glaube, erstmal überhaupt diese Räume schaffen, in denen Männer miteinander sicher, aber auch irgendwie halbwegs konstruktiv über diese Themen miteinander reden können. Das heißt also nicht einfach, man setzt Männer hin mit irgendwie einer Tüte Chips und einem Kaffee und lässt die reden. Das klappt in der Regel nicht. Also es muss schon irgendwie moderiert oder strukturiert sein. Aber das muss ja nicht immer extern passieren. Das kann ja auch intern passieren durch irgendeinen Mann, der sich halt für das Thema interessiert. Aber diese Räume gibt es ganz selten. Also wirklich einen strukturierten Raum, wo Männer über Fragen rund um Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus, Gleichstellung, Quoten und so weiter sprechen können. Wir machen das ja als extern. Wir kommen dann rein und sprechen mit irgendwie häufig Männern in Führungspositionen. Und da kommt halt viel raus. Viel dieser Sorgen, viel dieser Vorurteile. Und gleichzeitig glaube ich oder hoffe ich, dass es eben Männern diese Möglichkeit gibt, Dampf abzulassen. Es gibt uns die Möglichkeit, das auch ein bisschen zu korrigieren, also gerade auch, wenn da wirklich falsche Vorurteile dann irgendwie auch rauskommen. Und ich hoffe, dass zumindest ein paar der Männer aus diesen Gesprächen rausgehen mit ein bisschen, okay, ich konnte alles raushauen, und gleichzeitig habe ich eben auch gemerkt, vielleicht gibt es auch eine andere Perspektive auf das Thema, da zumindest eine Offenheit für herzustellen. Aber solche Räume gibt es eben unglaublich selten leider in Unternehmen. Also es gibt häufig Frauennetzwerke, und das ist auch gut so. Und ich bin großer Fan von Frauennetzwerken. Das soll auch bitte weiter so geschehen. Aber es gibt ganz selten, wie kriegen wir Männer an Bord? Und ich glaube, es ist ein bisschen tricky, ne? Weil man muss auch aufpassen, wir wollen jetzt keine Männerförderung in dem Sinne betreiben. Ich glaube, das braucht es nicht unbedingt aktuell. Was wir aber schon wollen, sind Räume schaffen, wo Männer eben ganz ehrlich miteinander reden können und konstruktiv. Und das, glaube ich, können Organisationen auch selbstständig
Also
kannst du
einen Mann finden.
Oder
also ich müsste jetzt, als HR-Person müsste ich jetzt zum Beispiel einen Mann finden, wo ich sagen würde, das ist ich habe ja einen im Kopf, den ich als Male Ally bezeichnen würde, und würde den quasi unterstützen in der Vorbereitung eines solchen Workshops, dass ich den halt helfe mit den Materialien im Zweifel, wenn er keine Erfahrung mit Materialien hat. Und dann würde ich den losschicken und würde sagen, hau rein. Und dann müsste er sich dann quasi darum kümmern. Das wäre so die Low-Budget-Variante, sage ich mal.
Das wäre zumindest, es würde mich interessieren, wie das funktioniert. Und ich meine, es wäre natürlich total toll, wenn vielleicht du oder wer auch immer oder dein Male Ally Kollege, das Schönste wäre doch eigentlich, eine Art System zu entwickeln, das sich skalieren ließe in allen möglichen Organisationen, ob die groß oder klein sind, dass man einfach irgendwie hat bestimmte Art Gesprächsformat, bestimmte Fragen, bestimmte Struktur. Das ist relativ easy zu implementieren und kann eigentlich irgendwie von einem NGO bis zum DAX-Unternehmen eigentlich selbstständig gemacht werden. Das wäre natürlich das Ideal.
Ich hatte ja gehofft, dass ihr das jetzt macht, also dass ihr das jetzt nehmt, die Idee, und dann damit lauft. Also,
du,
was umsonst.
Ich werde mir Gedanken machen. Vielleicht noch generell der Hinweis, wir arbeiten auch gerne manchmal mit NGOs zusammen. Und das ist ein Unterschied, sozusagen, ob uns jetzt ein DAX-Unternehmen anfragt oder eine NGO.
Ja.
Wir stellen da nicht die gleichen Angebote. Also ich wollte es
Weil wir sind nämlich auch Non-Profit. Also ich arbeite in einem Non-Profit-Startup, in einem Social-Impact-Startup. Deswegen, da sind halt einfach, also da kann man sich solche Berater in der Regel nicht leisten. Für nichts, also nicht nur für Gleichstellungsthemen, sondern generell ist es nicht so, dass man Geld hat für externe irgendwas. Wir machen alle Workshops eigentlich intern, in-house, selber. die man irgendwie selber machen kann. Aber deswegen kam mir diese Idee vom Workbook, weil ich mir dachte, ich würde sowas gerne, ich kenne, wir haben Leute, weil wir sind ja ein Social Impact Startup, dadurch haben wir einfach schon eine andere Typ Mensch bei uns. Und die meisten Männer haben, also ich glaube, wir haben keinen Sexist Mons in der Firma, habe ich noch nicht kennengelernt, sondern die sind alle grundsätzlich interessierte Menschen dafür. Keiner von denen ist jetzt aber so, ich gehe jetzt nach vorne, mach das. Und liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen daran, bei den meisten sind unsichere Typen. Die sind so, was darf ich darüber überhaupt sagen? Was kann ich überhaupt machen? Wie, oder auch, oh, wie halt Techies, die überhaupt keine Ahnung haben von Workshops halten. Ne? Also die meisten Männer bei uns sind halt Techies und Workshop halten ist nicht deren Komfortzone oder was, was die ad hoc vorbereiten könnten. Und da fände ich es so krass cool, wenn jemand ein Workbook hätte, mit dem man das zusammen mit denen arbeiten kann oder irgendwie ein Format, weißt du, dass es günstiger ist quasi als einen ganzen externen Berater, aber sich dafür auch immer wieder wiederholen und als Programm aufsetzen muss. Nicht so als einmalige Sache, sondern so über die nächsten 12 Monate treffen wir uns alle 6 Wochen und arbeiten so langsam und schritt und ne, irgendwie sowas. Keine Ahnung, das ist jetzt das erste Gedankensalat. Wir können uns gerne nach dem Podcast nochmal dazu austauschen, wenn du noch mehr Input möchtest. Aber sowas, ich habe keine Zeit dafür. Mein ADHS-Gehirn will natürlich sich sofort wieder auf dieses Projekt stützen. Aber ich fände es schön, wenn das jemand machen würde. Ich fände das eine sehr sinnvolle Sache, weil ich glaube, das Konzept von Männerräumen, das ist total gut. Also ich habe das durch euer Buch das erste Mal darüber nachgedacht, davor darüber noch nie. Und ich glaube, es ist ein total gutes Konzept für in Unternehmen, damit nicht wieder die HR-Frau oder Diversity-Beauftragte bla 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 das macht. Ich glaube, es ist super. Aber ich glaube, es braucht mehr als nur irgendwelche Berater, die das immer, die das kannst ja nicht skalieren, ne? Außer wir haben tausende von Beratern dafür. Irgendwas Skalierbares, das man überall einsetzen kann, eine Solution sozusagen. Ja, ein Training.
Ja. Aber Mimi, mal ganz konkret, ja. Wir machen das einfach fest. Ich komme irgendwie die nächsten Wochen mal bei euch pro bono, schalte ich mich mal dazu und wir machen einfach mal irgendwie, einen kleinen Workshop oder wir reden über das Buch mit einer Runde von euch. Oder
ja, voll gerne.
Also es würde mich total freuen. Hätte ich
Lust. Geht natürlich auch auf Englisch bei dir, nur du wohnst in Amerika, oder? Weil wir haben viele englischsprachige Männer. Ja, voll gerne.
Wir reden wir gerne auf Englisch machen, ja.
Cool.
Einfach geklärt, Mimi.
Danke dir.
Gut gemacht.
Hast du noch eine Frage? Sonst habe ich meine Rapid-Fire-Questions.
Ich suche die gerade. Wo sind die?
Ich habe sie hier
vor Ort. Diese Lock and Loaded. Ach so, okay.
Kennst du Rapid-Fire-Questions? Das sind einfach 3 Entweder-Oder-Fragen und du musst ganz schnell, du hast keine 3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Okay, es sind auch nur 3 Stunden.
Schauen, also. Wie gut ich okay.
Nummer 1, Buch oder Hörbuch?
Buch.
Lieber mit einem Alpha-Mann im Fahrstuhl feststecken oder mit Alice Weidel?
Alpha-Mann.
Okay. Lieber 8 Stunden Care-Arbeit leisten oder 8 Stunden Beraterlohnarbeit?
8 Stunden Care-Arbeit.
Und lieber Süßes oder lieber Salziges?
Salziges.
Okay, cool. Interessant. Ich glaube, Giri meinte, sie würde lieber mit Alice Weidel im Fahrstuhl stecken.
Ja,
ich wäre auch lieber mit dem Alpha-Mann.
Also ich wäre 100% ihr Typ und gleichzeitig bin ich auch eine Vorzeigemigrantin. Also ich Jackpot. Das wird richtig Spaß machen. Fahrstuhl werden uns
also unterhalten können. Ich würde Geld dafür bezahlen, dich mit Alice Weidel im Fahrstuhl zu sehen.
Ja, ich auch.
ja. Ich glaube, das wird gut. Also es ist so dieses, ich wäre dann ihr Female Ally, die ihr Vorbild sein könnte. Also weil ich halt, ne, Vorzeigemigrantin.
Ja, vielleicht kannst du sie zum Female.
Ich zahle meine Steuern. Genau, also...
Auf jeden Fall, ja.
Okay, genau. Dann hast du noch irgendwas, was du noch sagen willst, Vincent? Sonst würde ich nämlich an Beri für unseren Teil geben, den wir immer haben, und zwar ist es Liederraten. Ich muss es. Ich hoffe, du bist gut im Popkultur.
Okay. Nicht so wirklich, aber also es könnte lustig werden.
Ja. Okay. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich direkt losschießen und Mimi darf mitreiten. Das heißt, du bist nicht alleine.
Ich bin auch total schlecht darin. Ich habe noch nie ein Lied erraten.
Nicht gut. Nee, doch, hast du, aber es war also eine viel Arbeit. So, der Song von ist eine ikonische Hymne, die den Kampf um Bürger- und Frauenrechte in den 1960er Jahren widerspiegelt. Die Person hat ein Lied umgewandelt, was eigentlich ursprünglich ein maskulines Liebeslied ist und eine feministische Forderung nach Respekt und wurde damit zu einem...
Oh, Aretha Franklin.
Ja.
Siehst du, richtig gut, bitte. Und welches Lied ist es?
R-E-S-P-E-C-T.
Das kenne ich auch. Nicht
schlecht. Die macht echt gute Musik. Also das ist
stark, das war das Schnellste. Also ich kenne niemanden, der schneller
ist. Ich auch nicht. Ich werde noch nie eine Gastperson, die so schnell das geantwortet hat. Also die meisten wissen die Antworten nicht, weil Beri einen sehr interessanten Musikgeschmack hat. Aber wir hatten noch nie eine Person, die so schnell geantwortet hat. Das ist ja Applaus.
Nee, wir haben, also...
Weiß.
meine Mutter ist ja Musikprofessorin und wir haben ganz viel so Aretha Franklin und auch dann, also hier auch Blues Brothers, das ist ja, da macht sie auch einen Gastauftritt und das haben wir ganz oft als Kinder geguckt und so.
Stark.
Geil.
Sehr stark. Grüße gehen raus an deine Mutter. Die ist mir super sympathisch jetzt gerade.
Ja, mir auch schon, allein weil sie dich zum Mail aller mitgemacht hat. Also ja, Grüße an Mama Herr. Ich weiß nicht, ob sie so heißt mit Nachnamen. An Mama Herr. Wir danken
und
dir
an Martin vielmals. Speer.
Und Martin Speer auch.
Wenn man sich auch reimt. Ja.
Aber kommt jetzt noch ein Lied? Oder?
Nee,
das war leider 6 Minuten.
Das dauert lang. Ey, normalerweise, das ist unser Ragebait-Content, weil Mimi einfach so langsam ist und es wirklich nicht weiß. Du hättest es mir schreiben können und dann hätten wir sie quälen können. Aber hätte Fahrradkette, das ist super gemacht. Ja,
gut, dann hast du aber noch ein paar Minuten Zeit, falls du noch einen letzten Appell loswerden möchtest oder irgendwas, deine Last Words an deine Mail-Mitstreiter. Dann hast du noch
oder auch an HR oder auch an Organisationen, alles, was ihr angeht.
An irgendwen. Du hast das letzte Wort.
Also ich möchte euch ermutigen, mit eurem Podcast weiterzumachen und den hoffentlich lang laufen zu lassen und möglichst unbequem zu sein, weil am Ende des Tages sind Male Allies wichtig, aber unbequeme Frauen, die verändern die Geschichte. Von daher kann ich das nur sehr unterstreichen, was ihr macht und vor allem auch mit diesem Anspruch, wirklich Sachen so zu sagen, wie ihr sie denkt, ne, oder wie ihr sie seht. Das finde ich super. Ich habe mich gefreut, hier ein sehr nettes Gespräch mit euch gehabt zu haben und ich hoffe, nur viele Leute hören das. Hören sich das an, nehmen irgendwas daraus mit, hören weitere Folgen von euch, beschäftigen sich mit diesem Thema. Man muss ja nicht unsere Bücher lesen, aber im Idealfall liest man ja wirklich direkt von den Frauen dann selber. Also folgt Frauen in Podcasts, folgt Frauen als Wissenschaftlerinnen und Expertinnen, liest von Frauen, wählt Frauen in politische Ämter, unterstützt Frauen am Arbeitsplatz. Also das ist ja wirklich dann die echte Male-Ally-Aufgabe oder auch das können ja auch Frauen können Allies für andere Frauen sein, das geht ja auch.
Ganz genau, das
aber
stimmt.
Aber wirklich, genau, da dann auch nicht nur ein Thema gut zu finden, das sehen wir häufig bei Männern, sondern auch wirklich was draus zu machen. Das ist diese Übersetzung, die findet nicht immer statt. Und ich hoffe, dass das bei euren Hörerinnen, aber insbesondere den Hörern anders ist.
Danke dir nochmal, dass so du da warst, Vincent. Es war uns eine echte Freude, dich da zu haben.
Dankeschön.
Ja, mir ebenso. Danke, Mimi und Biri.
Sehr gerne.
Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein Nice-to-have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen Sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen.